Heute geht's um 1. Korinther 13 und es geht um die Gemeinde. Es geht um das Besondere von Gemeinde. Was macht Gemeinde eigentlich so besonders? Also warum kommen wir denn Sonntag für Sonntag in Gottesdienst? Was zieht uns an? Was finden wir? Es geht um die Frage, was macht Gemeinde eigentlich lebendig? Man könnte ja sagen, wenn man so von außen auf Gemeinde draufschaut, ist ja nichts Besonderes. Da treffen sich halt die Leute, die sind halt irgendwie so religiös, die haben so ein Interesse, was über Gott zu erfahren, die beschäftigen sich mit der Bibel. In den Golfvereinen, da gehen halt die Leute, die gerne Golf spielen. Und in den Philatelistenverein gehen die gerne Briefmarken sammeln und die austauschen und die da halt Spaß dran haben. Und in Kleintierzüchtervereinen gehen die Leute, die halt gern kleine Tiere züchten. Und in die Gemeinde gehen halt die, die gern mal was über die Bibel hören. Die sind halt ein wenig so fromm und religiös. Aber wenn man genauer hinschaut und in Gemeinde geht, dann weiß man, nee, Gemeinde ist irgendwie mehr als nur so ein Bibelverein. Gemeinde hat auch so was ganz Besonderes, was Lebendiges, so ein Wow-Effekt, so was, boah, da ist was spürbar von Gottes Kraft. Was macht eigentlich die Gemeinde lebendig? Und ich möchte mit euch auf die Antwort von Paulus schauen. Es sind zwei Dinge, die die Gemeinde lebendig machen, die ganz eng zusammengehören. Das eine sind die Gaben des Geistes, die Gott uns schenkt. Es ist der Heilige Geist, der die Gemeinde lebendig macht. Und der Heilige Geist, der wirkt in der Gemeinde durch die Gaben, die er uns schenkt. Das ist das eine. Das andere ist die Liebe. Und beides gehört zusammen. Die Gaben des Geistes und die Liebe. Und bevor ich mit euch den Predigttext lese, möchte ich ganz kurz noch einen Satz zu den Gaben des Geistes sagen. Denn was ist es eigentlich, eine Gabe des Geistes? Paulus redet davon, wir lesen davon. Was meint er damit? Er meint damit eine Gabe, die Gott mir schenkt, durch die der Heilige Geist durch mich wirkt. Das ist eine Geistesgabe, ganz kurz definiert. Die Gabe, die Gott mir schenkt, durch die der Heilige Geist durch mich wirkt. Also der eine hat zum Beispiel die Gabe, dass er mit anderen Menschen ins Gespräch kommt über Gott. Und da springt so ein Funke über. Das ist eine Geistesgabe. Da hat Gott einem Menschen eine Gabe gegeben, durch die der Heilige Geist wirkt. Ein anderer redet vielleicht auch viel über Gott, aber da springt kein Funke über. Das ist dann keine Geistesgabe. Der eine hat die Gabe, zu beten in anderen Sprachen. Sprachenrede, kommen wir nachher nochmal kurz drauf. Und das ist eine Gabe, die Gott schenkt, durch die der Heilige Geist was bewirkt. Der andere hat die Gabe der Hilfsbereitschaft. Und wenn der auftaucht und anderen hilft, dann kommt was rüber von der Gnade und der Liebe Gottes. Da springt der Funke über. Das ist eine Geistesgabe. Und ein anderer hilft und ist auch gut. Ist aber keine Geistesgabe. Und um diese Geistesgaben geht es auch in 1. Korinther 13, und zwar etwas indirekt. Und ich möchte den Text mit euch gemeinsam lesen. Wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, so dass ich Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und meinen Leib dahin gäbe, mich zu rühmen und hätte die Liebe nicht, so wär's mir nichts nütze. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie duldet alles. Da schreibt der Paulus einen Brief an die Gemeinde in Korinth, war eine relativ junge Gemeinde, so 5 Jahre alt, also ganz frisch. Und er schreibt dieser Gemeinde diesen Brief. Es war eine faszinierende Gemeinde, es war eine schillernde, eine bunte Gemeinde. In Korinth gab es ganz verschiedene Gruppierungen und Vereine ganz verschiedener Art. Und damals in der Antike, da war es noch viel normaler, dass gesellschaftliche Schichten ganz strikt voneinander getrennt sind. Also wer ein bisschen mehr Geld hatte, der hat sich auch wirklich nur mit denen getroffen, die ein bisschen mehr Geld hatten. Und wer einen guten Bildungsstand hat, der hat sich mit denen getroffen, die einen guten Bildungsstand hatten. Jetzt ist die Gemeinde in Korinth was ganz, ganz, ganz Besonderes. Weil da auf einmal die Reichen und die Armen, die kommen da zusammen. Die treffen sich in einem Gottesdienst. Die feiern gemeinsam Gottesdienst. Das war schon echt besonders für die damalige Zeit. Das war schillernd, das war ganz ungewöhnlich. Wir erfahren, dass in Korinth, dass es da reiche Leute gab, wie zum Beispiel der Finanzbeamte Erastos, der Synagogenvorsteher Crispus. Dann haben wir Aquila und Priscilla, die hatten so einen kleinen Handwerksbetrieb. Gaius war ein reicher Mann, der ein großes Haus hatte. Es gab so ein paar Reiche, aber es gab auch viele Arme. Die meisten in der Gemeinde waren eher arme Leute, einfache Arbeiter, die vermutlich in Kenchrae gewohnt haben. Das war so ein Vorort, könnte man sagen, von Korinth. Das war das Hafenviertel. Da haben die gewohnt. Könnt ihr euch vorstellen, wer in einem Hafenviertel wohnt? Das sind halt die normalen Werftarbeiter. Oder auch die Matrosen, die immer mal wieder rausfahren. Oder wir wohnen noch in einem Hafenviertel. Naja, da gibt es Kneipen, gibt es da. Im Hafenviertel sind die Bordelle normalerweise. Also Hafenviertel, da wohnen normalerweise die Armen. Und in der Gemeinde in Korinth kommen die aus Kenchrae und die Reichen aus den reichen Vierteln zusammen. Wisst ihr, das ist schon mal ein Wunder. Das ist schon mal das Wunder des Heiligen Geistes, dass die Anziehungskraft des Geistes stärker ist als die Abstoßungskraft der sozialen Unterschiede. Das ist schon mal wow. Und da, wo es natürlich so bunt zugeht und wo so Gegensätze aufeinandertreffen, da gibt es freilich auch Probleme. Das ist natürlich auch so, gell? Es gibt auch Spannungen, gibt Konflikte. Das ist ja auch nichts Schlimmes. Ich finde, eine Gemeinde braucht Konflikte, sonst kommst du überhaupt gar nicht voran. Es braucht Reibungen, man muss sich diskutieren über gewisse Sachen. Die Frage ist immer bei Spannungen oder Konflikten, wie alt sind denn diese Konflikte? Es gibt manchmal in Gemeinden so uralt Konflikte, die sitzen ganz tief. Die spricht auch niemand mehr an und die sind schon richtig verkrustet. Die kriegst du auch irgendwie nicht mehr gelöst. Dann wird's gefährlich, weil das lähmt eine Gemeinde. Deswegen ist für uns wichtig, dass wir Konflikte immer austragen, dass wir die nicht umgehen, sondern dass wir anfangen, drüber ins Gespräch zu kommen und gemeinsam einen Weg finden. Anders geht's nicht in Gemeinde. Und jetzt gibt es da auch Konflikte in der Gemeinde. Es gibt unterschiedliche Ansichten über Dinge. Ist ein Stück weit auch ganz normal. Es gab zum Beispiel die Frage, die es vielleicht auch bei uns ein Stück weit gibt, wie gestaltet man eigentlich Gemeinde? Wie ist es richtig? Entweder man sagt, man macht es nach festen Strukturen, nach festen Ordnungen. Es muss alles irgendwie gut geregelt sein. Wir brauchen irgendwie eine gescheite Ordnung. Dann kann Gemeindeleben funktionieren. Und dann gibt es immer die anderen, die sagen, ja, wir brauchen ganz viel Freiheit. Der Heilige Geist muss wirken können, der muss sich entfalten können. Wenn wir denen irgendwelche Ordnungen pressen, dann kommt am Schluss nichts bei raus. Dann wird's kalt, dann wird's kühl, dann wird's leer. Also diese beiden Ansichten gibt es vielleicht heute bei uns, genauso wie damals bei den Korinthern. Die einen, die sagen, wir müssen hier, der Gottesdienst muss strukturierter sein. Und die anderen sagen, na, dann brauchen wir viel mehr Freiheit. Es ist viel zu strukturiert. Wir brauchen viel mehr Raum für den Heiligen Geist. Das sind wichtige Fragen, ja. Die muss man sich stellen. Wenn man den Korintherbrief liest, dann antwortet der Paulus immer auf Fragen, die die Korinther hatten. Also man kann immer, wenn man Korintherbrief liest, kann man beim Abschnitt dann überlegen, okay, das ist jetzt die Antwort von Paulus. Was waren jetzt die Frage, die dahinter steht? So auch bei 1. Korinther 12 und 13. Es geht darum, dass Paulus über die Gaben spricht. Die Gaben des Heiligen Geistes. Übrigens, mit den Geistesgaben ist es so, das war auch das Besondere, was die Korinther erlebt haben, dass obwohl die so sozial unterschiedlich waren, haben die erlebt, wie Gott ganz frei, ganz ungezwungen Geistesgaben verteilt. Und da ist jetzt ein Reicher, der vielleicht sehr gut gebildet ist, der hat die Geistesgabe des Dienens. Ich habe das erlebt bei uns in der Gemeinde in Mering. Wir hatten einen Richter, der Karl. Und der Karl war ein Diener. Den findest du sonntags in der Küche mit dem Geschirrtuch. Und auf der anderen Seite gibt es Arme, die haben vielleicht die Gabe der Lehre. Die stehen dann vorne und erzählen was über die Heilige Schrift. Durch die Geistesgaben sind plötzlich die sozialen Unterschiede überhaupt nicht mehr wichtig. Der eine hat die Gabe der Lehre, der andere auch. Ist doch wurscht, wo die herkommen, was die haben oder wer die sind, ist überhaupt nicht mehr interessant. Aber jetzt zu dieser Frage, brauchen wir jetzt feste Ordnungen und Strukturen oder brauchen wir Freiheit, mehr Freiheit? Und das ist jetzt die spannende Frage, auf die Paulus hier antwortet. Im 1. Korinther 12 und 13 geht es um die Geistesgaben und um die Ordnungen. Und das Spannende ist, Paulus, der macht schon klar, es braucht Ordnungen. Also ohne Ordnung geht's nicht. Wenn jeder macht, was er will, dann kommen wir, das ist alles Kraut und Rüben. Wir brauchen schon Ordnungen. Aber Paulus macht auch klar, die Ordnungen, die wir haben, die Strukturen, das sind nur Gefäße. Gefäße, die Frage ist aber, was fülle ich da rein? Und die Frage ist, ist in diesen Gefäßen Leben? Lebt Gemeinde? Wie lebt Gemeinde? Durch die Geistesgaben, durch den Heiligen Geist, der durch dich, durch mich in die Gemeinde reinwirkt und durch die Liebe. Und das schauen wir uns jetzt ein bisschen genauer an. Was Paulus deutlich macht, ist, wichtig ist, dass wir unsere Geistesgaben finden. Dass wir uns ein Stück weit danach ausstrecken, unsere Gaben des Geistes zu kennen, die Gott uns geschenkt hat. Das ist dem Paulus ganz wichtig, weil man kann ja so an Geistesgaben auch vorbeileben. Ich kenne es auch ganz gut von Leuten, die dann so sagen, so ganz demütig, man kann dann ganz demütig sagen, naja, ich habe eigentlich keine so richtige Geist, also ich habe jetzt keine besonderen Gaben. Ich bin halt bin dann bloß ein normaler Mensch. Das klingt sehr demütig, ist eigentlich gar nicht so demütig. Es ist einfach nur unsicher. Denn Gott hat jedem eine Gabe geschenkt oder zwei, vielleicht sogar drei. Und es macht schon Sinn, dass wenn Gott uns ein Geschenk macht, dass wir dieses Geschenk auch annehmen. Und der eine hat die Gabe, ich habe es vorhin schon genannt, zum Beispiel des Helfens. Der andere hat die Gabe, so eine Apostelgabe. Eine Apostelgabe ist die Gabe, Dinge aufzubauen, Fundamente zu legen. So jemand gründet einen neuen Kreis und macht da Strukturen und Ordnungen und hält Andachten, sodass die Leute danach gesettelt sind, dass der Kreis steht, dass da Leben wachsen kann. Und dann geht er vielleicht weiter und gründet schon wieder was Neues. Das ist ein Apostel. Ein anderer hat die Gabe, im Hauskreis Menschen mitzunehmen. Menschen hinterherzugehen, nachzufragen. So eine Art Hirtengabe. Ein anderer hat die Gabe der Sprachenrede. Das ist was ganz Schönes. Ich habe es leider nicht. Ich habe schon mal Gott drum gebeten. Weil irgendjemand hat mir mal gesagt, du kannst auch beten um die Geistesgaben. Da habe ich gedacht, naja, das ist irgendwie so eine schöne Gabe, die möchte ich auch haben. In fremden, unbekannten, in einer unbekannten Sprache, das ist so eine kindliche Sprache. So ein bisschen so eine gebrabbelte Sprache. Entschuldigung, ich habe einen Frosch verschluckt. So eine kindliche Sprache, die ganz besonders. Ich finde es immer schön, wenn jemand in Sprachen beten kann. Ich selber kann nicht. Ich glaube auch nicht, dass Gott jedem diese Gabe schenkt. Sonst hätte ich sie ja auch wahrscheinlich. Aber wisst ihr, was ich zum Beispiel genieße? Wenn ich in der Gebetsgemeinschaft bin und da ist jemand, der hat diese Gabe. Und während ich bete, brabbelt der so nebenher. das genieße ich immer. Weil ich dann den Eindruck habe, dass mein Gebet, das wird irgendwie wie getragen von dem Gebrabbel. Als wäre das Gebet kraftvoller, als wäre ich damit näher an Gott. Ach Jutta, ich danke dir. Hast die Gabe des Dienens. Hm? Also eine ganz schöne Gabe. Oder es gibt die Gabe der Prophetie, auch eine schöne Gabe. Da hat jemand Einblicke in, ja, wie soll man sagen, in Gottes Welt, so in Einblicke in das, was Gott über uns denkt, was momentan gerade dran ist. Die kriegst du nicht, indem du einfach nur nachdenkst, sondern die kriegst du, indem Gott dir das offenbart, indem er dir vielleicht einen Bibelvers zeigt und sagt, schau mal, genau so denke ich gerade über die Gemeinde, über den, über jenen. Prophetie ist eine schöne Gabe, hat auch nicht jeder. Aber für Paulus ist das eine ganz wichtige Gabe. Und so hat jeder seine Gabe. Es gibt Leute, die sind unheimlich kreativ und wenn die was basteln oder was gestalten, dann ist es so schön, dass andere Leute davon angesprochen sind und sagen, wow, da spricht irgendwie Gott zu mir. Die Geistesgaben sind was total Geniales. Und wenn wir als Gemeinde lebendig sein wollen, dann nützt es nichts, wenn wir nur so tun, als ob wir lebendig sind, sondern muss jeder seine Gabe leben. Dann hilft es nichts, eine falsche Demut an den Tag zu legen und zu sagen, ja, ich habe ja nichts. Wir vergleichen uns dann gern mit anderen. Wir sagen, da schau mal den an. Wenn der vorne steht, hui. Oder wenn der dient und das tut so gut, aber das habe ich ja nicht. Oder wenn der was gestaltet, aber das kann ich ja nicht. Und wir vergleichen uns, anstatt Gott zu fragen, was hast du mir geschenkt? Das ist so, wie wenn Gott uns eine ganz kostbare Uhr schenkt und wir ziehen sie einmal an und sagen, oh ja, die gefällt mir gut. Und dann legen wir sie weg, weil wir denken, ach, ich bin doch nix. Ich brauche doch nicht mit so einer Uhr rumlaufen. Es ist nicht demütig. Es ist eigentlich, wenn man es ganz krass sagen würde, ist es eigentlich hochmütig. Denn wir denken, wir würden ohne die Gabe Gottes auskommen, die er uns schenkt. Jetzt könnte man sagen, muss man das denn eigentlich wissen? Ich könnte ja auch einfach in die Gemeinde gehen, ich weiß nichts über meine Gaben, aber ich bringe die ja trotzdem automatisch irgendwie ein. Ja, das kann passieren. Das geht bestimmt vielen Christen so. Aber das Schöne ist, wenn ich mich mal damit beschäftigt habe und meine Gabe kenne und weiß, dann kann ich die auch noch zielgerichteter einsetzen. Dann kann ich sagen, und ich mache das jetzt ganz bewusst, weil Gott hat mir die Gabe geschenkt. Heißt, er hat mich berufen, das zu tun. Heißt für mich, ich mach's. Mit Hingabe, mit Leidenschaft, und ich erlebe, wie Gott durch mich wirkt. Natürlich kann ich jahrelang in der Küche mithelfen, aber vielleicht hat Gott mir eine Gabe geschenkt, beim Segnen mitzumachen. Ich möchte euch einladen, wieder neu hinzuhören. Gott, welche Gabe hast du mir eigentlich gegeben? Was hast du mit mir vor? Und wenn ihr ganz unsicher seid, was eure geistlichen Gaben angeht, dann lade ich euch ein, fragt doch einfach mal im Hauskreis oder gute Freunde, was sind meine Gabe? Oft sieht man das selber gar nicht, wodurch der Funke überspringt. Aber die anderen haben das schon längst gemerkt. Die anderen schätzen das schon längst an mir. Fragt doch mal im Hauskreis, was ist meine Gabe? Und da kommen sicher spannende Gespräche bei raus. Fragt Leute, die euch schon lange kennen. Ich wette mit euch, die haben eine Idee, was deine Gabe sein könnte. Oder deine Gaben. Jetzt kommen wir aber hier noch zu was anderem Wichtigen. Paulus spitzt jetzt das Ganze etwas zu. Er sagt, Geistesgaben, schön und gut, aber die Geistesgaben sind eigentlich für gar nichts Nütze, wenn ihr keine Liebe habt. Jetzt muss ich hier, brauche ich die Tina? Ich gebe dir mal das Gerätchen und hier drückst du einfach immer auf Weiter, wenn ich es dir sage. Okay. Ich habe nämlich gedacht, ich mache heute mal was ganz anderes. Es gibt ja Leute, eine Freundin von mir in der Uni-Vorlesung, die hat dann immer angefangen zu häkeln. Das kann ich nicht so gut. Aber was ich gerne mache, ist Schnitzen. Und ich möchte einfach mal hier so ein bisschen schnitzen. Ich räume auch nachher auf, keine Sorge. Ja, das ist gut. Genau, ich möchte mit euch nachdenken über die Liebe. Paulus fängt jetzt an und sagt, jetzt kannst du klicken. Er sagt, wenn ich. Und das ist jetzt schon mal wichtig, bei diesen Worten schon mal hängen zu bleiben, weil wenn ich, sagt jemand, der sehr leidenschaftlich wird oder leidenschaftlich ist. Und das sage ich zum Beispiel, wenn ich, und wenn es mich mein letztes Hemd kostet, ich werde diese Weltreise unternehmen. Oder ich sage, wenn ich 30 Mal bei dir versuche anzurufen und du gehst immer noch nicht ran, ich versuche es weiter, ich bleibe dran, bis ich dich erreicht habe. Wenn ich, hat immer was damit zu tun, wenn ich leidenschaftlich werde, dann sage ich, wenn ich. Und so sagt Paulus das auch. Er sagt, wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz und eine klingende Schelle. Wenn ich mit Menschen und Engelszungen redete. Paulus sagt hier, wenn ich die immer den richtigen Ton treffen würde, wenn ich in der Sprache reden könnte, in der die Engel reden, wenn ich sozusagen das Sprachengebet hätte in Perfektion, wenn ich durch meinen Ton, den ich finde, und immer die richtigen Worte habe, wenn ich wie Joyce Meyer immer den richtigen Ton finde und wenn ich Leute mitreißen kann und begeistern kann, dann wäre ich doch ganz oben, dann hätte ich es doch eigentlich geschafft. Und Paulus sagt jetzt ja, an sich schon. Aber wenn du die Liebe nicht hast, dann ist es nichts Nütze. Dann ist es überhaupt für nichts wert. Also Paulus ist da ziemlich hart, wenn es hier um die Liebe geht. Er sagt, die Liebe ist das Wichtigste. Eine Geistesgabe ohne die Liebe ist überhaupt gar nichts wert. Und hier heißt es jetzt, dann wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Jetzt muss man sich das so vorstellen, es gab in Korinth, das war so ein Zentrum für Erzverarbeitung und die hatten dann so einen Kult, der hieß weiß ich nicht mehr genau, aber in diesem Kult, da hatte man auch so Klangschalen und da hat man so drauf geklopft, das waren so richtig riesige Teile und die haben ordentlich Rums gemacht, aber die haben keine Melodie gemacht, sondern halt immer nur den gleichen Ton. Und Paulus sagt, genauso ist es dann. Wenn du reden könntest in Engelszungen, aber du hast die Liebe nicht, das ist in den Ohren, klingt es grauenhaft. Kennt ihr das, wenn Kinder eine Triangel in die Hand bekommen? Bing, 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 bing. Da wirst du verrückt. Und genauso sagt Paulus, ist es, wenn du die Liebe nicht hast. Paulus sagt, es ist möglich, dass du die Gabe der Sprachenrede hast, dass du total fromm aussiehst, aber du hast die Liebe nicht. Übrigens, die Liebe ist keine Geistesgabe, sondern die Liebe ist eine Frucht des Geistes. Das ist so, wer den Heiligen Geist hat, der hat auch die Früchte des Heiligen Geistes, die in ihm wachsen. Also Frucht des Heiligen Geistes, kennt ihr die? Was sind die Früchte des Heiligen Geistes? Güte, Freundlichkeit, Sanftmut, Geduld. Freundlichkeit, Freude, Keuschheit? Ich glaube nicht. Keuschheit? Selbstbeherrschung. Und bei den Früchten des Geistes ist es so, dass dass es letztendlich alle haben sollen. Das wächst in uns allen, wenn der Heilige Geist in uns ist. Mit den Geistesgaben ist anders. Bei den Geistesgaben kann ich sagen, der hat's nicht. Sie hat's nicht. Bei den Früchten des Geistes ist es schwierig, wenn ich sage, er hat Freude, sie hatte irgendwie gar keine Freude. Oder sie ist liebevoll, er halt überhaupt gar nicht. Oder er ist geduldig, er ist es halt nicht. Die Frucht des Geistes ist etwas, was in uns allen wachsen soll und reifen soll. Und die wichtigste Frucht des Geistes ist für Paulus die Liebe. Das ist so das Oberste, das Allerwichtigste, das Allerentscheidendste. Du kannst mal weiterklicken. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Also da ist jemand, der hat Einblicke in die Geheimnisse Gottes. Wenn der den Mund aufmacht, dann sagt man, wow, da will ich stundenlang zuhören, was die oder was der alles weiß. Und wenn ich allen Glauben hätte, wenn ich so ein Glaubensriese wäre, ich könnte Berge versetzen durch meinen Glauben. Paulus sagt ja, aber wenn ich die Liebe nicht habe, bringt es mir gar nichts. Dann ist es sinnlos. Paulus sagt also, es ist möglich, ich kann die prophetische Gabe haben und trotzdem lieblos sein. Und wir kennen das vielleicht aus eigener Erfahrung, dass da jemand ist, der große Einblicke hat, der uns vielleicht die Bibel auslegt, der uns was deutlich machen will, aber der ein Mensch ist, dem es mehr ums Recht haben geht als um die Liebe. Kennt ihr das? Ist nicht schön. Ist nicht schön. Das ist kein schöner Klang, keine Freude. Okay, du darfst nochmal weiterklicken, Tina. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und meinen Leib dahin gäbe, mich zu rühmen und hätte der Liebe nicht, so wäre es mir nichts nütze. Also Paulus sagt, wenn ich jetzt jemand wäre, der so einen auf Armut macht und alles hergibt und ganz bescheiden lebt und ganz keusch und ganz so mega bescheiden und er wird alles hergeben und alles mit den anderen teilen, aber ich habe die Liebe nicht, sagt er, dann wäre es nichts. Oder wenn ich so jemand wäre, der so ein Märtyrer wäre, der sagt, für Jesus würde ich als Missionar überall hingehen. Auch in ganz gefährliche Gebiete und ich würde zu den Menschen gehen. Ja, aber wenn ich die Liebe nicht habe, wenn ich es vielleicht nur aus Stolz mache oder nur aus, damit ich anerkannt bin oder damit es mir im Leben besser geht, damit ich vielleicht mit meinen Problemen besser klarkomme, dann ist es nichts nütze. Dann ist es nichts gut. Und dann bringt Paulus, jetzt kannst du noch eins weiterklicken, dieses Hohelied der Liebe. Die Liebe hat Geduld, die Liebe ist freundlich, sie kennt keinen Neid. Die Liebe macht sich nicht wichtig und bläst sich nicht auf. Sie ist nicht taktlos, sie sucht nicht sich selbst. Sie lässt sich nicht reizen, sie trägt Böses nicht nach, sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, sie freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Und dann kommen diese starken Worte, sie erträgt alles, die erträgt alles, die Liebe. Das ist ein Band, was nicht reißt, diese Liebe. Sie glaubt und hofft immer. Diese Liebe gibt nicht auf. Diese Liebe gibt niemanden auf. Sie hält allem stand. Das weiterklicken. Dieses Hohelied der Liebe ist schon sehr, sehr faszinierend. Ich möchte gerne das nächste Mal nochmal predigen über die Geistesgaben, diesmal ein bisschen spezieller auf die Geistesgaben auch eingehen. Aber wisst ihr was? Die Geistesgaben sind nichts Nutze. Sie sind letztendlich stumpf, wenn sie nicht eine Spitze haben. Und diese Spitze ist die Liebe. Mit dieser Spitze können die Geistesgaben was erreichen. Machen sie Gemeinde lebendig. Eine Geistesgabe nur zu haben und sie vielleicht einzusetzen, aber ohne die Liebe, ja, das wäre stumpf. Dann sind die Gottesdienste stumpf. Dann ist unser Leben stumpf. Dann ist das geistliche Leben in der Gemeinde schlichtweg stumpf. Das Wichtigste, sagt Paulus, ist die Liebe, dass wir lieben. Und dann können unsere Geistesgaben was bewirken. Dann haben die eine Kraft. Wie wird Gemeinde lebendig? Durch die Gabe, die Gott mir schenkt, und durch die Liebe. Und wenn du was in der Gemeinde bewegen willst, wenn du was verändern willst in der Gemeinde, dann geht es nur durch den Heiligen Geist, der durch deine Gabe wirkt. Und durch die Kraft der Liebe. Amen. Ich möchte gern beten mit uns. Herr, ich möchte dich bitten für deine Gemeinde, für deine Kirche weltweit. Ich wünsche mir so sehr, dass Gemeinden lebendig sind, dass wir einen Unterschied machen zu allen anderen Vereinen, weil sich bei uns Menschen unterschiedlichen Alters, unterschiedlichen Interessen, unterschiedlichen Lebensstils hier treffen und dich anbeten und dich loben. Ich danke dir, dass deine Geistesgaben, deine Gaben, deine Gnade keinen Unterschied macht. Du verteilst einfach fröhlich. Herr, schenk du auch uns dieses Leben durch deinen Geist. Schenk uns den Mut, unsere Gaben zu entdecken, unsere Gaben zielgerichtet einzusetzen. Herr, du weißt, dass ohne die Liebe alles nichts ist. Herr, schenkst, dass wir liebevoll sind. Lass die Liebe in uns wachsen. Lass uns ausstrecken nach deiner Liebe, mit der wir von dir geliebt sind, dass wir diese Liebe auch an andere weitergeben. Herr, vertreib du alle Angst und alle Sorge, mit der wir manchmal unsere Dinge tun im Leben, mit der wir uns so durchkämpfen. Und lass da, wo Angst ist, Liebe wachsen. Amen.